2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 16. Oktober 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue am Freitagabend. Der FC St. Pauli verliert dieses Heimspiel mit 1:2. Die Tore in ihrer Reihenfolge: 1:0 für St. Pauli Duxch, dritte Minute, fauler Elfmeter, 1:1 Köpke in der 39. und das 2:1 für Aue in der 90. Minute durch Breitkreuz. Ich spreche heute wieder mit Thomas, der in Hamburg wohnt, schon sehr lange Aue-Fan ist und auch am Freitag im Stadion war. Moin, Thomas.
Glück auf, Michael.
Hi. Thomas, mal abgesehen von den 90 Minuten, zu denen kommen wir gleich natürlich, wie hat sich denn dein Stadionbesuch so gestaltet am Freitag?
War ein super Abend. Neben dem Spiel mich vorher noch mit ein paar Twitter-Freunden getroffen. War eine ganz nette Atmosphäre. Die sind auch extra aus Halle Jena hier hochgekommen zu dem Spiel, sind bei mehr Spielen dabei, als ich es bin. Deswegen ist es immer ganz gut, sich da nochmal auszutauschen, wie das denn sonst so für die Kollegen dann ist. Wir sind dann vor die Haupttribüne gegangen, beziehungsweise auch vor den Haupteingang, vor die Südtribüne und haben dann noch ein Bier getrunken, wurden dann von der Polizei, sagen wir mal, etwas angesprochen, dass wir nicht am Jolly Rogers vorbeigehen sollen, weil sich da die Ultras aufhalten. Aber ich glaube, es gab ja noch nie groß Probleme zwischen St. Pauli und Aue-Fans. Deswegen war das überhaupt kein Problem und war ja auch insgesamt rund um das Spiel eine ganz friedliche und gute Fußballatmosphäre. Deswegen haben wir vor dem Spiel ein, zwei Bier getrunken, den Gästeblock dann auch gefunden. Hat ja gesagt, ich war zum ersten Mal jetzt im Gästeblock. Und das war eine gute Atmosphäre davor und auch danach natürlich umso besser nochmal die Atmosphäre oder die Stimmung bei uns, sind dann nochmal ein bisschen durch St. Pauli gezogen, Schanzenviertel gezogen, haben dann noch ein, zwei Bier getrunken und den Abend ausklingen lassen. Also wir waren sehr zufrieden damit.
Das heißt, ihr musstet dann eigentlich von der Südkurve einmal rundherum, genau, sozusagen zur Feldstraße wieder dann, um dann bei euch reinzugehen, ne?
Genau, hatte ich mir auch so nicht vorgestellt. Ich hatte immer die Vermutung, bei der Südkurve kommt man links dann direkt am Stadion entlang Richtung Gästeblock, aber man muss ja doch nochmal komplett außenrum, aber wir waren gut in der Zeit und ein Bier auf dem Weg mit dabei gehabt, deswegen war das alles kein Problem.
Okay, alles klar, dann hat das schon mal gut gepasst. Ich komme mal vorab, also bevor wir zum Spiel direkt kommen, zu unseren Rahmenbedingungen. Wir hatten einige Wechsel. Du kannst vielleicht mal gleich was zu euren Wechseln erzählen. Ja. Bei uns kommt Avevor rein in die Innenverteidigung neben Ziereis und ersetzt Hedenstadt. Duziak geht auf die 6, ersetzt Kalla. Und Duxch spielt im Sturm für Buadus. Das ist so die Änderung zum Hannover-Spiel. Hedenstadt, Buadus von auf Länderspielreise, hat wohl auch daran gelegen. Ja, und bei euch war, ihr habt sogar viermal gewechselt, glaube ich, ne?
Genau, also wir haben viermal gewechselt. Nochmal zu euch, also das hat uns schon gewundert, dass Buadus nicht spielt, weil wir den ja so als den stärksten Stürmer von St. Pauli erwartet haben, der ja, glaube ich, auch schon 3 Tore dieses Jahr gemacht hat. Und das hat uns schon überrascht, dass er trotz Länderspielreise oder durch die Länderspielreise er dann auf die Bank gesetzt wurde.
Ja, ist Mittwochabend erst spät wiedergekommen. Das Spiel war dann am Freitag, so die Auslegung halt von Lien. Ja, also...
Okay.
Will ich jetzt auch nicht weiter bewerten, das kann er besser, aber ja, das wird daran gelegen haben, dass er vielleicht auch mal was ändern wollte, kann natürlich auch sein, und dass Duxchmann da die Chance bekommt.
Genau, also hat uns überrascht, aber war dann auch in Ordnung. Ja, wir haben viermal gewechselt, hatten ja schon angesprochen, Martin Mendel hat sich verletzt, wurde dann durch Robert Jentrusch in den letzten Spielen ersetzt, junger Mann, dann aber doch vielleicht nicht so die Erwartungen dann erfüllt hat. Wir haben nochmal Daniel Haas nachgeholt von Union Berlin, der jetzt auch das erste Spiel gemacht hat. Deswegen war das auf der Torwartposition der erste Wechsel. Und ansonsten mussten wir noch Christian Tiffert auf der Sechserposition ersetzen, der sich im Spiel davor die gelb-rote Karte geholt hatte. Wurde ersetzt durch Louis Samson.
Der kriegt öfter mal die gelb-rote Karte oder rote Karte, wenn ich das so in Erinnerung habe in meinen letzten 15 Jahren Fußball, die ich so mitbekommen habe.
Ja, das, aber da musst du gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, sondern da brauchst du eigentlich nur auf diese Saison zu gucken, weil das jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison war, dass sich Tiffert gelb-rot abgeholt hat. Und das ist der Fun-Fact dabei, der Spaß dabei, hat sich vorher in seinen 14 Jahren oder wie viele Jahren Profikarriere nie eine rote Karte abgeholt.
Ach echt? Ich hätte jetzt gedacht, er hätte schon ganz viele gehabt, aber gut.
Ja. Genau, von der Spielweise her oder so vom Empfinden her hätte ich das jetzt auch gedacht, war auch verwundert, dass er sich nie eine rote Karte abgeholt hätte, aber nach eigener Aussage waren das wohl jetzt die ersten zwei roten Karten und das innerhalb von, ja, wie viel jetzt, 8, 9 Spielen oder so. Aber gut, der musste ersetzt werden, wurde durch die Louis Samson ersetzt, junger Mann, der auch schon im letzten Jahr bei uns gespielt hat, kommt aus der Hertha-Jugend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ansonsten wurde vorne nochmal im offensiven Mittelfeld Adler eingesetzt. Niki Adler kennt man ja auch so aus der alten Zweitliga-Zeit, ist vielleicht jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen, ist aber auch noch ein Stürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler, der eine große Erfahrung hat und den auch Dotschev ab und zu mal bringt. Ist ja dann leider aber nach ein paar Minuten, nach 25 Minuten ausgewechselt worden. Aber das waren so die 3, 4 Wechsel. Was war der vierte Wechsel? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem...
Härtner war drin, Adler...
Härtner, genau. Härtner hat im Spiel davor eine schöpferische Pause bekommen, die er vielleicht auch mal nötig hatte, ist aber eigentlich gesetzt dort auf der Position, die er gespielt hat.
Mhm. Gut, ja, gehen wir direkt ins Spiel. Da ist gleich was passiert, also es ist noch relativ jung war das Spiel. Zweite Minute, Breitkreuz fault Duziak im Strafraum, es gibt einen Elfmeter und Duksch verwandelt ihn dann auch zum 1-0. Du hast es ja nun genau gesehen, war ein Elfmeter, kann man so geben, oder?
Ich glaube, den kann man geben. Ist natürlich immer schwierig, dann aus der Position dann nochmal das genau zu sehen. Im Fernsehen hätte man es vielleicht nochmal deutlicher gesehen. Aber ich habe schon dann gedacht, ja, das kann man schon geben. Gerade das Handy irgendwie weggesteckt und Auswärtssieg getwittert und schon kommt der Elfmeter. Unglücklich, aber vielleicht für unser Spiel dann auch gar nicht so schlecht, dass wir dann, sagen wir mal, relativ früh auch die defensive Ausrichtung dann aufgeben mussten. Aber Elfmeter kann man geben und war in Ordnung. Ja, natürlich ein unglücklicher Start für Haas natürlich im Tor, wenn du nach 3 Minuten gleich mit dem Ball aus dem Tor rausholen musst.
Ja, da kann ich auch wieder nur Mike zitieren, der immer mal wieder die Weisheit in den Raum wirft, dass man das spielentscheidende Tor nicht zu früh erzielen darf.
Hat er recht.
Wieder voll bewahrheitet am Freitag. Gut, dann steht es 1-0. In der Folge haben wir euch dann das Spiel etwas überlassen, haben uns zurückgezogen. Ich glaube, wir wollten da auch irgendwie erstmal so Kompaktheit reinbringen und uns sicherstellen und Sicherheit bekommen. Das war, glaube ich, das Ziel dabei, euch dann auch kommen zu lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert, denke ich mal. Also das war jetzt generell, das ganze Spiel, fand ich, war ein sehr, sehr niveauarmes Spiel. Also ich es war zwar natürlich viel Dramatik dabei, aber es war ein spielschwaches Spiel. Es war wirklich unteres Drittel zweite Liga, oder? Wie siehst du das?
Ja, sehe ich absolut so. Es war recht zerfahren, relativ viele Fehlpässe zwischendrin, Kopfballstaffetten zwischen St. Pauli und Auer Spielern im Mittelfeld. Das geht natürlich besser. Aber vielleicht auch umso mehr hat es mich schon gewundert, dass dann St. Pauli relativ früh dann irgendwie versucht hat, sich zurückzuziehen. Wenn man halt auch den Gegner anguckt. Ja, man spielt zu Hause, kriegt relativ hohe Sicherheit durch einen Elfmeter gleich in den ersten paar Minuten und dass man sich dann gerade gegen den Gegner dann so defensiv aufbaut und sich so hinten reinstellt, hat mich dann schon überrascht, weil, und da gebe ich dir recht, Aue dann das Spiel gemacht hat mit ihren Mitteln, die sie halt haben, aber sagen wir mal, die wenigen Konterchancen, die St. Pauli dann hatte, auch nicht so gut ausgespielt haben, aber da war man am Drücker, also ich hätte dann so gerade zur Halbzeit, als es dann Richtung Ausgleich ging, auch schon gesagt, das Tor muss her, weil wir schon, oder ich fand, wir schon besser waren in der ersten Halbzeit.
Also ich persönlich hätte mir gewünscht, diese, sag ich mal, Dynamik mitzunehmen von so einem Tor in der dritten Minute und dann zu versuchen, innerhalb der ersten 20 Minuten das 2-0 zu machen. Also das hätte, wenn man das ordentlich macht, hätte ja. das passieren können, weil ja, also ihr wart halt, ihr seid halt quasi überrumpelt worden mit dem 1-0 und wart dann auch erstmal unsicher, aber das konnten wir natürlich gar nicht austesten, ob ihr wirklich unsicher seid, weil dann haben wir euch halt dann das genau. Spiel überlassen und das fand ich, also das hätte ich gerne anders gesehen, aber gut, das kam halt nicht so. Wir hatten dann in der 22. Minute nochmal eine Chance durch Choi, der dann direkt auf ja, Haas schießt, den dann hält. Und kurz darauf ist dann auch schon die Geschichte, wo Niki Adler vom Platz muss. Ich habe das nicht so richtig mit, also ich habe es zwar gesehen, aber nicht richtig mitbekommen. Weißt du, was da eigentlich passiert ist? Also er wurde durch Suku dann ersetzt.
Genau, also wurde durch Suku ersetzt, aber was jetzt Niki Adler hatte, haben wir auch nicht gesehen. Wir haben gesehen, dass er humpelt, dann hat er es nochmal versucht und dann hat man aber auch schon relativ deutlich gesehen, dass er ausgewechselt werden möchte und wurde dann nach knapp einer halben Stunde ja ausgewechselt durch Suku, genau.
Was dann ja in der Folge nicht zum Nachteil sein sollte für euch, dass Suku ein Spiel kam.
Also auch Suku auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Ja, Team, sehr gut. Also ich habe ihn eigentlich mit als besten Spieler neben Köpke bei euch gesehen.
Ja.
Also fällt in meiner Offensive natürlich mehr auf als in der Defensive. Also fiel mir auf, dass also ich fand ihn relativ präsent.
Ja. Ja, also er hat sehr, sehr gute offensive Aktionen gehabt, nachdem er dann reingekommen ist. Insgesamt fand ich noch auch die zwei Sechser, also angesprochener Louis Samson, der jetzt erst ein paar Spiele diese Saison gemacht hat, auch eingewechselt wurde. Und auch Philipp Riese, der Kapitän dann geworden ist, nachdem Mendel sich verletzt hatte. Also die gerade diese zwei Sechser auf der Position, gerade in der Phase, wo sich dann St. Pauli eher hinten reingestellt hat, gerade die zwei haben dann sehr, sehr viel Bälle abgefangen. Wenn dann mal von St. Pauli etwas nach vorn kam, wurden die Bälle sehr, sehr schnell, fand ich, zurückerobert und relativ gut und schnell wieder nach vorn gespielt. Also die zwei würde ich auch nochmal herausheben aus dem ganzen Spiel.
Ja, dann hatte Köpke seine erste Chance in der 29. Ich weiß gar nicht, war das ein Steilpass irgendwie? Er geht auf jeden Fall so links in 16er rein und schießt und Himmelmann hält dann.
Ja.
Ja, hält, sah spektakulär aus. Ich glaube, es hätte gar nicht so spektakulär aussehen müssen. war so meine erste Annahme, auch nachher nochmal im Fernsehen. Also, er hat ihn gehalten, okay. Also.
Genau. Aber man hat ja, glaube ich, schon gesehen, Pascal Köpke darf man nicht aus den Augen verlieren und ist mit Abstand natürlich der stärkste offensive Spieler bei uns. Also was er macht mit der Technik, mit der Schnelligkeit, das ist schon super.
Ja, finde ich auch. Ja, 2 Minuten später haben wir eine dicke Chance, wie ich fand, was auch super geil herausgespielt war. Irgendwie so Botter steil auf Duxch lässt so ein bisschen, ja, zieht so, oder lässt mehr oder weniger abtropfen den Ball auf Buchtmann und der haut dann das Ding ins Außennetz. Sah von mir aus auf der anderen Seite aus schon wie ein Tor. Sieht aber immer so aus wahrscheinlich, wenn das Tor zappelt. und man das nicht genau erkennen kann. Ja, war Außennetz.
Genau, du stehst auf der Gegengerade, oder?
Genau, Gegengerade, links oben, Richtung Süd halt so. Also genau, okay. Einmal gegen, oder nein, schräg gegenüber, okay. So, ne? Genau, andere Seite.
Genau. Also der Schuss hat man halt von uns ganz gut gesehen, dass schon er dann klar ans Außennetz ging, aber ja auch jetzt nicht knapp neben dem Pfosten, sondern schon relativ deutlich dann ins Außennetz gegangen ist.
Ja. Das war auch so ein bisschen unsere Periode, wo wir echt so ein bisschen Chancen hatten oder gute Chancen. Also dann auch mal Doksch in der 37. so eine Doppelchance. Bei der ersten hält Haas, prallt ab und dann ist beim zweiten Mal Nachschuss ist ein Auerspieler dazwischen. Ne?
War so ungefähr so bis zur 30. Minute, fand ich uns wirklich gut, wie wir das gemacht haben, wie wir so den Rückstand irgendwie versucht haben aufzuholen. So ab der 30. Minute hatte ich auch so in Erinnerung, dass dann St. Pauli einfach besser aufkam und die Chancen, die du angesprochen hattest, sich dann wirklich ergeben haben, wo man dann natürlich auch im Nachhinein sagen muss, dass war dann auch mitunter dann auch schon Glück, dass wir da kein zweites Tor getroffen oder kein zweites Tor gefangen haben. Wäre aber trotzdem auch unverdient gewesen, ja, weil dann wirklich Aue ja eigentlich die ersten 30 Minuten bestimmt hatte. Deswegen war das ja auch in Ordnung, dass es dann mit 1-0 Richtung Halbzeit ging.
Ja. Trotzdem sah das halt in diesen Minuten ganz gut aus bei uns so, ab der 30. Ja, und dann kam dann trotzdem die 39. Minute, wo das 1-1 fällt. Ein bisschen aus dem Nichts, fand ich, deswegen aber nicht weniger schön. Der schon besprochene Suko über rechts geht auf der Außenbahn durch, setzt sich gegen Bubala durch. Und das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Also Bubala kann das eigentlich viel besser und er hat sich da echt überrumpeln lassen. Ne? Das sah im Stadion blöd aus und sah im Fernsehen nachher nochmal doppelt blöd aus, fand ich.
Genau, also von uns aus hat man es jetzt, ich habe es nicht erkannt, wer jetzt der St. Pauli-Spieler ist, den Suko da einfach mal so überrennt auf der Außenbahn, weil Suko jetzt für mich auch nicht so der schnellste Spieler irgendwie war. Mhm. Hatte dann auch nochmal im Ticker danach geguckt, aber das war im Nachhinein, im Fernsehen habe ich die Tore nur nochmal gesehen, aber das war schon super, wie er das war ja an der Mittellinie an den Ball kam und dann einfach mal außen lang gezogen ist. Ja. Der Pass fand ich auch super, einfach kurz und flach mal zu spielen, statt jetzt immer hoch irgendwie einen Kopfball zu versuchen, was wir vorher ja ein paar Mal probiert haben. Und Adler macht es natürlich, Köpke macht es natürlich fantastisch dann.
Genau, ist irgendwie so im, ist das schon 5-Meter-Raum gewesen? Ich denke schon.
Ja, genau.
Flach rein von der rechten Seite und dann nimmt er die Hacke und hat da überhaupt keine Chance ranzukommen und macht das Tor des Monats unter.
Genau.
Unter den Blicken von Mutti und Papa Köpke, die auf der Tribüne saßen.
Genau.
Wie gesagt, für mich total überraschend, weil ich war die ganze Zeit der Meinung, wir müssten erstmal das 2-0 machen und hätten das auch machen können. Und deswegen traf mich dieses 1-1 ein bisschen unerwartet.
Genau, das war in der, wie du es gesagt hast, genau, unerwartet in der Situation, weil dann St. Pauli die Chancen vorher hatte. Insgesamt, wenn man die komplette erste Halbzeit sieht, würde ich aber schon sagen, dass es auch ein verdientes Unentschieden war, aus der Auersicht.
Okay. Da gibt es übrigens auch eine schöne, kann ich nachher nochmal verlinken, gibt es die Pressekonferenz.
Ja, die habe ich gesehen.
War Dotschev auch so anderer Meinung und Ebert war dann wieder ganz anderer Meinung. Das spiegelt das gerade so ein bisschen, glaube ich. Wir hatten dann nochmal eine Chance in der 41. durch Ziereis mit dem Kopfball irgendwie vorm Tor, 1 Meter rüber. Wenn er den ein bisschen besser kriegt, er ist ein guter Kopfballspieler, dann kriegt er den mit ordentlich Wumms aufs Tor, hat er aber nicht. Also deswegen, der Ball rüber und dann war auch Pause.
Haben wir scheinbar noch gejubelt, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt.
Ja. Und dann fing bei uns wir hatten dann auch den ersten Wechsel. Nerich blieb in der Kabine und Cheng Shaing kam für ihn ins Spiel. Ich finde auch irgendwie, Nerich hat in den letzten Spielen immer ordentlich auf die Knochen bekommen. Den habe ich immer ganz oft gesehen, wie er behandelt worden ist. Also der hat es gerade irgendwie anscheinend nicht leicht. Oder das ist wahrscheinlich auch so einer Spielweise geschuldet, glaube ich, dass der oft viel auf die Knochen bekommt und selbst auch ein bisschen austeilt. Musste auf jeden Fall drinbleiben, erster Wechsel und Shaing rein. Buchtmann hatte auf links gespielt, wo er eigentlich nicht so gerne spielt. Der ist dann wieder ins Zentrum gerückt oder auf die 6 gerückt quasi. Und dafür ist dann halt Shaing auf die linke Seite gegangen. Das war dann sozusagen der Wechsel, auch im Spiel zu sehen dann halt, im spielerischen System. Die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ich fand die mega schlecht. Also ich fand die zweite Halbzeit in Summe eigentlich mega schlecht. Also das war so das, was ich vorhin meinte eigentlich so. Das war ein ganz schwaches Niveau.
Ja.
Am Ende irgendwie so der erste Viertelstunde hat sich dann auch noch Ziereis verletzt, war so ein Klärungsversuch. Hier kam Hedenstad rein irgendwie und damit war dann irgendwie unsere ganze komplette Stamm-Innenverteidigung gibt's halt nicht mehr. Irgendwie so bin ich gesperrt, Gonter verletzt, Ziereis verletzt. Und das ist blöd. Zumindest, stimmt gar nicht. Sobich ist noch ein Spiel gesperrt, weil er noch in Hannover gespielt hat und das Urteil wurde erst danach gefällt. Das heißt, in Sandhausen spielen wir auch auf jeden Fall ohne Sobich. Ziel einfach mal abwarten und ich glaube, Gonta ist eh noch länger verletzt. Also, das sieht da verteidigungstechnisch ganz bitter gerade bei uns aus. Und dann kam auch noch Buadüs rein dann für Choi. Dritte Wechsel. Das war vielleicht ein Stück zu früh, weil wir haben das dann halt so gemacht. Klar, dass du dann irgendwie Buadüs bringst, um nochmal dem Offensivspiel ein bisschen Druck zu verleihen. Ja, und dann haben wir diese Szene, an der ich auch ein bisschen das Spiel so ein bisschen mit ausmache. Buadüs geht rechts im Strafraum rein wird da im Prinzip, kriegt da einen Schlag voll in die Hacken. Kriegen keinen Elfmeter. Breitkreuz war das, ne? Wir kriegen keinen Elfmeter, er ist verletzt und läuft von da ab nur noch auf, weiß ich nicht, 12%. Also eigentlich gar nicht mehr. Den hättest du auch eigentlich hinten irgendwo parken können. Der hat da nichts gemacht. Also mein Traum wäre noch gewesen, irgendwie so, dass der vielleicht nochmal so eine Brustvorlage macht. So zum 2-1, aber mehr war da gar nicht. Der war komplett hin halt, ne? Hast nichts gemacht und wir konnten halt nicht mehr wechseln und dann war es das. Du warst dann auf der anderen Seite. Also für mich war es ein klarer Elfmeter. Ich habe es im Stadion so empfunden, nicht weil ich es genau gesehen habe, sondern weil man das eher so fühlt natürlich. Und im Fernsehen habe ich es nochmal gesehen, das ist halt ein klarer Elfmeter gewesen. Das, ja.
Genau, also im Stadion habe ich auch den Atem angehalten, gerade wenn man natürlich schon in der ersten Halbzeit schon Elfmeter bekommen hat, wir auch nicht so die besten Erfahrungen mit dem Schiri gemacht haben in den letzten Jahren. Hat man natürlich schon, wie gesagt, den Atem angehalten und war dann recht froh, dass der Schiri eben nicht nochmal auf den Punkt gezeigt hat. Im Stadion, ja, habe ich jetzt nicht sagen können, ob es jetzt ein Elfer war oder nicht, aber hat er mich auch nochmal bei den Twitter-Kollegen dann nochmal im Nachhinein, die dann das Spiel im Fernsehen angeguckt haben, nochmal nachgefragt. Und die hatten auch gesagt, das muss man schon sagen, dass das ein Elfmeter war. Und war wohl aber auch relativ unglücklich, dass Breitkreuz irgendwie gestolpert ist, hingefallen ist und Buadus in die Beine gefallen ist. Also
Klar,
ist
klar.
unglücklich, aber trotzdem natürlich, wenn es im Elfmeterraum passiert, im 16-Meter-Raum passiert, dann muss es Elfmeter geben. Glück für uns, klar,
Ja, es
eindeutig.
war halt so ein Doppelkack sozusagen, so eine typische Lose-Lose-Situation. Du kriegst einen Elfmeter nicht und hast dann einen Stürmer, der eigentlich frisch drin ist, der einfach nicht mehr am Spiel teilhaben kann, ne? Und dann ist natürlich die Luft raus und dann, ja, gut.
Wobei ich das halt nochmal in Frage stellen würde, oder haben wir uns auch im Stadion in der Situation auch schon gefragt, nicht die Elfmetersituation, sondern die Einwechslung von Buadus, beziehungsweise die dritte Einwechslung in der 63. Minute war es, glaube ich.
Ja,
Also
genau, es war relativ früh.
sollte man eine halbe Stunde vorher den dritten Wechsel machen, in so einem schon doch recht wichtigen Spiel, wo man schon zwei Verletzte vorher hatte. Da haben wir schon gesagt, das ist schon risikoreich, dass man natürlich als St. Pauli das Spiel gewinnen will und gewinnen muss und deswegen auch für die Offensive mehr machen muss, weil bis dahin relativ wenig passiert ist. Ja, aber muss es schon in Anführungsstrichen in der 63. Minute sein, weil genau das ist dann halt auch passiert, dass du einen
Klar.
echten Mann auf dem Platz hast, der dann 20 Minuten irgendwie nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen kann. Und dann auch die Frage, nehme ich ihn lieber raus und spiele lieber mit 10 Leuten weiter oder lasse ich so einen halbverletzten Spieler weiterspielen? Also waren alles so Gedanken, die mir dann durch den Kopf gingen, wo ich schon sagte, das ist vielleicht auch auf Ewalds Zettel nicht so gut ausgegangen für ihn.
Also ich hätte ihn nach hinten beordert, irgendwie, dass er einfach nochmal stören kann in irgendeiner Art und Weise. Aber wie man es macht, das ist, glaube ich, falsch. Und ich denke auch in 9 von 10 Spielen irgendwie passiert da nichts mehr, dass sich jemand verletzt. Und andersrum ist natürlich so, bringst du Buadus erst in der 80. Minute, sagt jeder so, na toll, wir stehen hier 1-1 mit dem Rücken zur Wand und du bringst unseren besten Stürmer erst hinten im Verschluss. Also kann man so und so sehen natürlich. Ne? Es war auf jeden Fall doppelt ärgerlich. Ja, wir machen das 2-1 in der 76. Ich habe gleich gesagt, es ist abseits. Viele haben gejubelt um mich herum und es wurde abgepfiffen. Das war eine richtige Schiri-Entscheidung. Da wird jetzt überall nochmal erzählt, das war so fast gleiche Höhe. Und die fand ich gar nicht. Das war ein Schritt einfach drüber über den letzten Auer und das war für mich ein klares Abseits.
Auch für uns natürlich im Moment Schockstarre
Klar.
kurzzeitig, aber
Ich
dann
kann sowas natürlich gar nicht so richtig
glücklicherweise,
beurteilen von hinten, da sieht man
ja,
das ja nun gar
genau,
nicht dann, ne?
ja, da sieht man gar nichts, aber glücklicherweise dann den erhobenen Arm gesehen und dann ging es weiter.
Ja.
Ja.
Ja, dann die letzte große Szene im Spiel, die kannst du gerne einmal, weil du es genau gesehen hast, bei dir natürlich, aus deiner Sicht mal schildern.
Ich glaube, war auch so eine Phase, wo wir uns, glaube ich, auch mit dem Unentschieden zufrieden gegeben haben, Richtung 90. Minute. Glaube, da war auch gerade nochmal St. Pauli etwas am Drücker, zwar ohne große Chancen zu haben, aber vielleicht dann doch vom Ballbesitz her dann doch eher in der Auerhälfte als andersherum, sodass ich dann mich noch erinnern kann an so ein, zwei Kontersituationen, die Auer hatte. Und ich glaube, dem ist auch das 2-1, beziehungsweise der Freistoß vor dem 2-1 entstanden, dass es hinten raus relativ schnell ging und wir im ersten Moment auch etwas behäbig eigentlich nach vorn gespielt haben. Da hätten wir uns im Fanblock irgendwie den direkten Pass nach vorn gewünscht, aber irgendwie wurde ich glaube, Louis Samson war es dann sogar, der nach außen etwas abgedrängt wurde und dann dort fast an der Auslinie gestoppt wurde. Wir standen ja relativ nah am Geschehen, und da muss ich schon sagen, also man kann es als Foul und als Freistoß pfeifen, aber so wirklich, glaube ich, war es jetzt kein richtiges Foul. Es war, glaube ich, eher nochmal so ein bisschen Zeitspiel von Samson, der da einfach den, kann man ja auch positiv sagen, einfach den Freistoß haben wollte, und der St. Paulianer hat sich dann etwas dumm angestellt und hat ihm das Geschenk gemacht. Nichtsdestotrotz gab dann Freistoß für uns in einer recht guten Position, und da haben wir mit Steve Breitkreuz schon einen, der auch gerade im letzten Jahr in der dritten Liga einige Tore genau aus den ähnlichen Situationen, auch gerade kurz vor Schluss gab es, glaube ich, im letzten Jahr sogar 2, 3 Situationen, wo Breitkreuz entweder den Ausgleich oder das Siegtor auf ähnliche Art und Weise gemacht hat. Und so kam es dann auch, gute Flanke von Pepic, glaube ich, der eingewechselt wurde von Aue, in den 5-Meter-Raum, hat noch überlegt, ob Himmelmann jetzt rauskommt oder nicht, hat er nicht gemacht. Glücklicherweise stand Breitkreuz hinten, St. Paulianer, Gegenspieler, weiß ich jetzt gar nicht, aber guter aufsetzender Kopfball drin, und ja, Ekstase, ja, im Fanblock.
Das war Duxch, der da gar nicht hochgesprungen ist.
Okay.
Der neben ihm stand.
Ja.
So, okay, er ist Stürmer, ist kein Abwehrspieler, aber wenn man natürlich mit reingeht, muss man natürlich trotzdem dann vor allem in der 90. versuchen, seinen Gegenspieler so arg wie möglich zu bedrängen, ja, dass er da nicht diesen Kopfball machen kann. Und das habe ich leider nicht gesehen. Breitkreuz, ja, beginnt das Spiel ganz mies, indem er den Elfmeter verschuldet und schließt das Spiel ab, indem er das entscheidende Tor macht. Auch ja, so ein bisschen Achterbahnfahrt für ihn wahrscheinlich. Und ja, Duxch im Prinzip auch, macht das 1-0. macht zwischenzeitlich das 2-1, was abseits ist, und geht da nicht hin. Ne? Also ja,
ja,
das...
Ja.
So Geschichten, die der Fußball schreibt, ne?
Das ist Fußball, genau.
Genau, ja. Mehr kann ich da mal jetzt auch nicht zu sagen zum Spiel eigentlich. So, ich war sehr geknickt Freitagabend, weil es halt ja dieses beschriebene, ominöse 6-Punkte-Spiel ist es ja irgendwie auch. Und ich glaube, dass du das auch unterschreiben kannst, dass wir jetzt einfach, oder dass ihr auch eine Mannschaft seid als Aufsteiger, die latent gegen Abstieg spielt natürlich irgendwie, und wir jetzt auch sowieso, und deswegen war es eigentlich so wichtig, dieses Spiel.
Absolut. Also als Aufsteiger oder insgesamt als Erzgebirge Aue bist du in der zweiten Liga und spielst eigentlich jede Saison gegen Abstieg. Wenn man sich den Verein anguckt, die Umgebung anguckt, die anderen ostdeutschen Vereine anguckt, dann ist die zweite Liga eigentlich ja das Höchste, was du irgendwie schaffen kannst. Und gerade für Aue ist es immer irgendwie, sage ich ja immer, irgendwie so die Champions League. Und da musst du mit jeder Saison zufrieden sein, wo du in der zweiten Liga bleibst. Und deswegen gilt für Aue immer nur, meiner Meinung nach, der Kampf gegen den Abstieg, was sie in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gemacht haben. Ab und zu steigt man halt mal ab, aber man sieht ja auch deutlich, dass es auch immer wieder nach oben geht. Und wie du es gesagt hast, halt umso wichtiger dann gegen den Konkurrenten, der unten drin mitsteht, gerade auswärts mal einen Sieg zu holen, wo man auch sagt, vielleicht dann doch glücklich, muss man sagen, aber auch nicht ganz unverdient. Also auch nochmal mit einem Kollegen, der am St. Pauli-Pock immer steht, gesprochen, der auch gemeint hat, es war grundsätzlich auch schon nicht unverdient, dass Aue dann als Sieger vom Platz gegangen ist. Aber ja, sehr, sehr gern. Ich hatte es dann auch, glaube ich, getwittert. Muss ich halt nur vorstellen, ich hatte es ja im Vorbericht auch schon gesagt, St. Pauli ist immer so mein liebstes Auswärtsspiel, wo man hinfährt, wenn man hier in Hamburg wohnt, steigt man in die U-Bahn, ist am Millerntor, Gästeblock dann jetzt zum ersten Mal, und muss man sich halt vorstellen, bei dem Spiel, wie es gelaufen ist, 1-1 bis die 90. Minute, und du schießt in der 90. Minute das 2-1, da hatte ich schon Tränen in den Augen, muss ich schon zugeben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, da passt natürlich alles dann irgendwie, und das war übrigens auch, ja, ihr seid mal echt unser Angstgegner. Ihr habt jetzt, wir haben in den 5 Heimspielen, die wir jetzt gegen euch hatten, in den letzten 5 Heimspielen, haben wir nicht, gegen euch keinen Sieg geholt.
Ja.
Das heißt, ihr nehmt immer was mit bei uns in irgendeiner Art und Weise, und ja. Also, was ich eigentlich so erschreckend fand, ich weiß nicht, also bei St. Pauli, da fehlte mir bei ganz vielen Spielern so die Körperspannung, da fehlte mir die Aggressivität, da fehlte das am Mann sein. Das hat mich so ein bisschen runtergezogen, oder ganz schön, weil das gibt mir gerade nicht so viel Mut für die nächsten Spiele. Da irgendwas ist da gerade drin in der Mannschaft, was da nicht hingehört, meines Erachtens. Und ich hoffe, dass Ewald und Randame da schnell irgendwie da in den Griff bekommen und gucken können, was es ist irgendwie. Irgendwas ist da gerade, was nicht passt. Klar, dazu kommt, dass viele bei uns nicht spielen, verletzt sind. Das ist so mehrere Faktoren, aber das sah vom Auftreten her, hat mir das nicht sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also das kenne ich auch von St. Pauli anders. Ich war ja auch letzte Saison ein paar Mal schon im Stadion. Das war schon ein anderes Auftreten irgendwie. Und auch gerade, wie gesagt, Aue hat schon durch das hohe Pressing und durch die Zweikampfstärke irgendwie St. Pauli den Schneid abgekauft. Und das hat irgendwie, ja, irgendwie, du hast schon gesagt, die Spannung irgendwie gefehlt. Und so ging dann das Spiel aus, wie es ausgegangen ist.
Was mir noch so ein bisschen Hoffnung gibt, wir hatten ja so eine ganz üble Zeit auch vor 2 Jahren, als es in der Saison um Abstieg ging, da war der Herbst auch ganz, ganz doll mies, da haben wir auch zu Hause 0-3, 0-4 verloren gegen Heidenheim und gegen Karlsruhe und gegen euch, glaube ich, auch. Und das war nochmal was ganz anderes. Also es ist ja jetzt immer relativ knapp alles bei uns. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie auch mal so ein knappes Spiel wieder gewinnen, weil umso mehr wir diese knappen Spiele nicht gewinnen, ich glaube, umso mehr zerrt das Ganze einfach und da kommst du halt in so einen Strudel rein. Ich glaube, wir sind auch schon in diesem Strudel drin.
Ja, ich glaube, genauso wie letztes Jahr ihr in dem Strudel wart nach oben, wo man halt auch mal Spiele dann irgendwie glücklich mit einem Tor gewinnt, gibt es da so einen Strudel, wo man halt unglücklich Spiele mit einem Tor verliert. Und das ist Fußball, wo man aber wirklich halt wo man gucken muss, da aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Klar, und da geht es halt irgendwo Erfolgserlebnisse mal wieder zu bekommen und nächstes Wochenende ist die nächste Chance dazu.
Genau. Da fahren wir nach Sandhausen, das kann ich schon mal vorab sagen. Da werde ich in den nächsten 2 Tagen auch noch ein Gespräch führen. Allerdings machen wir da nur ein Gespräch, weil keiner von den Müller-Anton-Jungs in Sandhausen sein wird. Deswegen gibt es nur ein Gespräch vorm Spiel, wo wir einfach mal gucken, was gerade in Sandhausen los ist. Das nur mal so nebenbei. Thomas, sonst noch irgendwas zum Spiel danach, drumherum?
Vielleicht noch die Atmosphäre fand ich sehr, sehr gut, kann man nochmal betonen, wobei die im Millern-Tor ja immer relativ gut ist. Weiß nicht, wie von St. Pauli-Seiten die Aue-Fans wahrgenommen wurden im Stadion. Ich fand es von Aue her relativ lahm am Anfang, muss ich zugeben. Ja. Hätte ich mir schon mehr erwartet, aber irgendwie schon stetig mit steigender Spielzeit fand ich immer besser, immer lauter. Wie hat man es auf der Gegenseite wahrgenommen?
Also ich höre bei mir immer, also ich höre wenig oder bis gar nichts von dort hinten, weil ich halt genau in der gegensätzlichen Rechnung bin. Ich sehe natürlich was und mir ist natürlich klar, also nach dem 1-1 habe ich das dann natürlich gesehen und visuell hat sich das, glaube ich, gesteigert bei euch bis zur Explosion in der 90. Insofern, das, was ich gesehen habe, kann ich dann, was du gerade gesagt hast, weil du es erlebt hast, unterstreichen.
Okay.
Denke ich, ja.
Gut.
Gut, Thomas, ich danke dir für die beiden Gespräche. Gegen wen spielt ihr am nächsten Wochenende?
Nächsten Sonntag geht es gegen Union Berlin. Umso wichtiger jetzt gerade St. Pauli 3 Punkte mitzunehmen. Union ist gerade obendran. Glaube ich auch, dass die schon ein Wort mitsprechen können, wenn es um den Aufstieg geht. Im Heimspiel bei Aue ist trotzdem immer alles drin. Gegen Union sah man eigentlich auch relativ oft recht gut aus. Deswegen jetzt mit dem Erfolgserlebnis im Hintergrund schaue ich da auch recht optimistisch hin. Und wenn man einen Punkt holt gegen Union, dann haben wir 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen geholt, dann ist es auch gut. Ich sollte vielleicht betonen, das ist das erste Heimspiel für Aue in dieser Saison, was an einem Samstag oder Sonntag stattfindet. Also da nochmal vielen Dank an DFB, DFL für die Spielplanterminierung. Sonst immer freitags, gut, der Wochenspieltag, kann man nichts machen. Aber wir haben, ich glaube, das ist dann der 23., 24. Oktober, wo wir das erste Heimspiel mal haben, wo es an einem Samstag oder Sonntag ins heimische Stadion geht. Also das ist schon übel.
Also das heißt, ihr hattet sonst Heimspiele, okay, unter der Woche mal abgesehen, englische Woche, immer auf dem Freitag, oder?
Genau, genau.
Aber ich finde das ja immer ganz toll eigentlich. Also wenn es nicht gerade halb 7 wäre, ist Freitag ja mal ganz nett irgendwie.
Ja, klar, wenn man aus der Stadt kommt, aber muss man auch das Umfeld dann aussehen, wo noch einige dann auch aus dem Umfeld kommen, aus dem weiteren Umfeld kommen, vielleicht irgendwie noch auf der Autobahn stehen. Okay, und gerade zu Freitagabend 18:30 ist dann halt schon immer ein unangenehmer Spieltag. Natürlich immer noch besser als irgendwie Montagabend, aber Samstag, Sonntag, Spieltage sind natürlich dann immer besser vereinbar als so ein Freitagabend.
Wir dürfen ja bald im Pokal gegen Hertha spielen um 20.45 Uhr, was ich schon wieder ein bisschen grenzwertig finde unter der Woche irgendwie, wenn das mit Verlängerung und Meterschießen bis um 11:45 geht wahrscheinlich. Nein, also muss nicht, aber ich finde es relativ spät angesetzt, so dieses Fernsehspiel, naja, gut.
Das stimmt.
Ja, Thomas, vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, uns auch. Und wir schauen mal zum Rückspiel, ob wir da wieder sprechen, ob du dann da bist, ob einer von uns da ist. Und ja.
Genau. Genau.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank auch, hat super viel Spaß gemacht und drückt natürlich auch weiterhin, wie ich es bisher auch gemacht habe, St. Pauli, die Daumen, dass es dann im nächsten Jahr wieder hier ein Heimspiel für mich gibt in St. Pauli.
Ja, das würde ich dir wünschen.
Danke.
Gut, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, bis dann.
Ciao, ciao.